NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Tage auf dem Land von Jane Gardam hören Sie heute und morgen Sonja Beißfänger mit den letzten beiden Folgen aus dem Roman in der Übersetzung von Monika Bark.
Um 2 Uhr morgens weckte mich der Schrei eines Jungen und ich stürmte in die Krankenstation mit dem Horrorgefühl, eine Mörderin zu sein. Aber Bogue saß schon da, mit einer Schale in der Hand. Keine Nachtschwester weit und breit.
Schon gut, Birch. Keine Sorge. Es ist nur Spavin, wollte unbedingt was essen, dieser Blödmann. Kochst du uns einen Tee?
Ich rannte an der Bettenreihe vorbei und stellte fest, dass die restlichen Patienten schliefen. Die Maserngesichter sahen aus wie Sonnenuntergänge. Rannte zurück und kochte Tee, der fertig war, als Bogues alles beseitigt hatte. Wir tranken beide unseren Tee und fühlten uns ein bisschen besser.
»Ist Rose noch nicht zurück?«, fragte ich ihn. »Musst du alles allein machen?« »Rose ist zurück. Aber er ist komisch drauf.«
»Komisch drauf? Hat er die Grippe?«
»Nein. Er hat sich in seinem Zimmer eingesperrt, sagt, er hätte Oxbridge.«
»Du hast auch Oxbridge. Ich hab Oxbridge.«
»Was ist mit Terrapin?«
»Terrapin ist noch nicht zurück. Er hat's vermutlich auch.«
»Ich hoffe nicht. Er ist ganz allein. Wusstest du, dass Terrapin mehr oder weniger allein lebt? In einem großen Herrenhaus? Nur mit einer alten Haushälterin?«
»Ach, er wird's überleben.«
Bogues streckte sich.
»Magst du Terrapin nicht?«
»Na ja, er spinnt halt, oder?«
»Wenn du wüsstest, was er durchgemacht hat. Sein Vater war nämlich ein Battle of Britain-Pilot.«
»Nein, ein Pierrot.«
»Ein Pierrot? Was ist denn ein Pierrot? Das ist aber nicht das, was sich alle erzählen.«
Ich sagte,
»Ach, wäre doch nur Paula hier. Ich würde sie ja selbst anrufen, wenn ich wüsste, wo sie ist. Vater benimmt sich die ganze Zeit so komisch.«
Bogues warf mir wieder seinen vielsagenden Blick zu.
»Hast du mal versucht, rauszufinden, wo sie ist? Ihr müsst doch irgendwo eine Adresse haben.«
»Dorset?
Mehr weiß ich nicht. Ich will nicht in ihren Sachen wühlen. Sie kriegt sowieso kaum Post.«
»Ist das ihre Familie da auf dem Foto? Vielleicht steht ja eine Anschrift auf der Rückseite.«
Vorsichtig nahmen wir das Foto auseinander, aber auf der Rückseite standen nur Namen. Eddie, Dicky, Hepsi und ich, Erntezeit.
»Die sehen nett aus«, sagte Bogues.
»Es ist mir ein Rätsel, wie sie da weggehen konnte und dafür so lange hierbleiben. Dir nicht, Bogues?
Ich habe sie das schon so oft gefragt.
Sie muss doch einsam sein. Und sie wird noch viel einsamer werden, wenn ich erst mal in Cambridge bin. Oder, naja, wo immer ich genommen werde.
Cambridge kann ich jetzt wahrscheinlich knicken«, sagte ich betrübt.
»Verzichte auf Selbstmitleid«, sagte Bogues. »Und was ist mit mir? Bin ich etwa am Lernen? Bei mir rechnet übrigens auch keiner damit, dass ich angenommen werde. Was meinst du, was das für ein Theater war, den alten Bleistift zu überreden, meine Bewerbung abzusegnen?«
»Vater sagt, die nehmen dich«, sagte ich schläfrig.
Ich legte die Füße auf Paulas Sofa und schloss die Augen. »Bei Jack Rose ist er sich nicht sicher, aber erzähl's nicht weiter.
Terrapin wird natürlich irgendein fantastisches Stipendium kriegen, wenn er denn zur Prüfung erscheint.«
Der Raum begann zu verschwimmen. Und ich setzte mich auf. »Hilfe, ich schlaf schon wieder ein.«
»Schlaf ruhig«, sagte Bogues, drückte mich zurück in die Kissen und deckte mich zu. »Ich bin hier.«
Ich beobachtete ihn eine Weile, wie er da saß mit den Füßen auf dem Tisch, seiner Brille auf der Nase und sich seelenruhig durch die Vergleichsmethode blätterte, die nicht das Geringste mit seiner Prüfungsvorbereitung zu tun hatte und sich überhaupt nicht stören ließ von den schweren Atemzügen der Kranken hinter der offenen Tür. Ich wachte früh morgens auf und fand Bogues in den Sessel gefläzt und schlafend. Seine Brille lag auf dem Tisch und sein Gesicht sah sehr friedlich aus. Ich sah ihn sehr lange an. Ich ging rüber zur Krankenstation, dann schaute ich ins Isolierzimmer. Zwei Jungen waren wach und unterhielten sich, der Rest schlief noch. Ich sah nach Posey, der zwar wach, aber sehr still war. Und ich fühlte seine Stirn und sie war kühler. Das Schlimmste ist überstanden, Posey.
Ich fühle mich besser.
Brauchst du irgendwas?
Nö, ich hab alles. Obwohl,
ja?
Kann ich einen Hamburger bekommen?
Nein, kannst du nicht. Aber eine Scheibe Toast und eine Tasse Tee.
Ich könnte einen Hamburger essen, ich weiß es, ich bin total ausgehungert.
Seine Augen waren riesig und er sah sehr dünn aus.
Ist Paula schon zurück?
Noch nicht.
Egal, sagte er. Du bist fast genauso gut.
Und damit drehte er sich auf die andere Seite und schlief weiter. Ich war auf einmal sehr glücklich und deckte ihn zu. Ich war sehr zufrieden mit seiner Genesung und ich tätschelte sein Kopfkissen und zupfte hier und da nochmal an der Bettdecke. Am liebsten hätte ich ihm einen Kuss gegeben. So süß sah er aus. Aber irgendwie schien mir das nicht ganz angemessen. Ich zog eine der Jalousien hoch und sah hinaus in den dunklen, kalten Morgen. Es wurde gerade erst hell und der frisch gefallene Schnee machte die Rosen knorrig und hässlich und die Blumenrabatte fremd und plump. Die Wege waren vereist. Dann sah ich nah an der Mauer etwas sehr Unheimliches und Seltsames. Der Schatten eines unverschneiten Baumes begann sich zu bewegen. Der Baum bewegte sich an der Mauer entlang und vorbei am Torbogen und über den Rasen. Unter den Fenstern des Schlafsaals blieb er stehen. Und unwillkürlich trat ich vom Fenster zurück. Der Schatten des Baumes blieb stehen, und es war gar kein Schatten, sondern eine Frau. Es war Mrs. Gathering, von Kopf bis Fuß drapiert und eingeschlagen in Stoff, als wäre sie einem William Morris-Gemälde entsprungen. Einem schlechten William Morris-Gemälde. Ihr großes, blasses Gesicht war den Internatsfenstern zugewandt. Und sie stand lange da, bevor sie sich umdrehte und davonglitt. Noch nie hatte ich etwas so Unglückseliges, Hoffnungsloses gesehen. Eine so große, weiche, knochenlose, alte Frau, mindestens 45. Sie sah aus wie eine Art verlotterte Priesterin. Ein schrecklich gramgebeugter Totengeist. Man hätte tausendmal raten können, wäre aber niemals drauf gekommen, dass sie die Frau eines Direktors war. Den ganzen Donnerstag saß ich zu Hause und lernte. Und eine Schwester kam vorbei und die Frau eines Hilfslehrers. Vater sagte, er könne die Nachtschicht übernehmen, aber ich lehnte ab. Posey hatte sich erholt und lag jetzt bei den anderen. Und die Betten im Isolierzimmer waren leer. Ich könne dort schlafen und würde durch die Tür alles mitbekommen, sagte ich. Allen ging es besser, wobei Posey noch groggy war und hin und wieder nach mir rief. »Nein, nein«, sagte Vater. »Ich habe einen komischen Vogel aufgetrieben, eine echte Mrs. Gamp, für die Nachtschicht. Und ich habe auch Zeit. Und Bokes übernimmt die Jungenseite.« »Was ist mit Rose?« »Ah, der ist drüben in der Schule. Er wird dort gebraucht, als Schulsprecher und so weiter, solange der Direktor weg ist.« »Der Direktor ist weg?« »Ja, diese schlimme Sache.«
»Welche schlimme Sache?«
»Ja.« Er sah aus, als wäre ihm unwohl. »Mach dir erst mal keine Gedanken. Wir unterhalten uns nach deinem Oxbridge.«
»Jetzt sag schon, Vater, welche schlimme Sache?«
»Na ja, Terrapin.«
»Terrapin? Aber der ist doch bei uns im Haus.«
»Ja, aber
was?«
»Tja, er ist mit Grace Gathering durchgebrannt.«
In dem Moment klingelte das Telefon und er nahm dankbar den Hörer ab. Und ich stand da und alles im Raum wirkte scharf und hellhörig und unvergesslich zugleich. Ich wusste,
Wann immer ich in Zukunft im Arbeitszimmer die Gardinenhalter sehe oder Botticellis Primavera mit den Einladungen zum Schulkonzert, die im Bilderrahmen steckten, oder die auf Zehenspitzen gestreckte Katze, ihr rotes, trügerisches Maul, die spitzen weißen Zähne, würde mir das alles nur noch sagen, Terrapin ist mit Grace Gathering durchgebrannt. Aber er kannte sie doch kaum. Vater sagte, natürlich, ich komme sofort rüber, ja. Und er hat Oxbridge. Ich muss los, Marigold. Es gibt... Und er hat sie gehasst. Und sie hat ihn gehasst. Das hat man gemerkt. Sie hat ihn nicht gekriegt. Deshalb hat sie ihn gehasst. Es gibt noch mehr Ärger. Schlimmeren, sagte Vater. Wir reden später. Sein Gesicht sah grünlich aus. Verdattert. Jenseits aller Hilfe, während er sich in seinen Wollschal wickelte. Er sah mich kurz an, als wollte er irgendwas sagen, und ging dann hinaus. Ich traf Bokes draußen im Flur, lief aber schnurstracks an ihm vorbei, und erst drüben auf der Jungensseite, vor Paulas Treppe, holte er mich ein. Als ich ging, hatte er einen Blick ins Arbeitszimmer geworfen, und da Vater nicht zu sehen war, hatte er kehrt gemacht. »Bilge, das ist nicht nötig.« Ich blieb stehen und begann mit dem Zeigefinger über die Heftzwecke von Paulas grünbespannter Tür zu streichen. »Eine ältere Dame ist für die Nachtschicht hier. Wir werden heute Nacht nicht gebraucht, wir haben frei. Sie ist ein bisschen sonderbar, aber...« »Ich will's aber machen«, sagte ich. »Schick sie nach Hause.« »Sei nicht albern. Morgen Nachmittag ist die erste Prüfung, du brauchst deinen Schlaf.« »Ich will in Paulas Wohnung sein.« Ich ging hinauf in Paulas Wohnzimmer, um die Nachtschwester nach Hause zu schicken. »Der Doktor hat empfohlen«, sagte Bokes, »dein Vater besteht darauf, du...« Ich ging hinein und sagte zu dem breiten, bräsigen Rücken, der aus Paulas Schaukelstuhl quoll, »Tut mir sehr leid, es gab eine Planänderung. Ich habe hier heute Dienst, es war ein Irrtum.« Und der komische Vogel drehte sich um und lächelte. Und es war Mrs. Deering.
»Ach Gottchen«, sagte sie, »die Kleine aus dem Bus. Na sowas. Was denn für eine Planänderung?«
Im Raum roch es leicht nach ungewaschener Kleidung. Ihr Gesicht war behaart und ihre Falten waren sehr tief und fettig. Auch ihre Haare waren fettig und wie immer war sie am Essen. Diesmal lutschte sie an einem Bonbon.
»Weißt du schon das Neueste?« fragte sie. »Er ist mit ihr auf und davon.«
»Wer denn?« fragte Bokes. »Kennt ihr euch?« »Wir laufen uns irgendwie immer wieder über den Weg«, sagte ich. »Bilge«, rief einer mit Masern, und Mrs. Deering lächelte. Sie sah aus wie jemand, die nur ungern aufsteht, wenn sie erst mal sitzt. »Schon gut«, sagte Bokes, »ich geh.« Ich sah Paulas Koffer neben ihr auf dem Boden.
»Ich hab ihn zurückgebracht«,
sagte sie und klappte ein Auge zu. »Was meinen Sie?«
»Die Sachen, die du im Turm vergessen hast. Deine Anziehsachen.«
»Aber woher?«
»Der Schlafanzug hat auch schon bessere Tage gesehen. Egal, ihr beiden habt doch wohl nicht.«
»Halten Sie die Klappe.«
»Er ist jetzt mit einer anderen abgehauen. Du bist aus dem Schneider, mein Kind. Er kann ein Ekel sein. Wobei, am nächsten Morgen ist er dir immerhin hinterher.«
»Seien Sie still.«
»Morgens hat er nochmal sein Moped rausgeholt und ist rausgefahren zu diesem Jack Rose. Sieh, die Neue hat mir erzählt, du wärst gerade mit deinem Onkel weggefahren. Dann ist er noch ein bisschen geblieben. Dann hat er sie, die andere, zum Haus mit zurückgebracht.«
»Ich will's nicht hören.«
»Zurück in den Turm.«
Bokes kam herein. Und man muss mir irgendwas angesehen haben, denn er sagte, »Was ist los? Soll sie wirklich wieder gehen?« »Ja.« »Gut, dann soll sie, wenn's ihnen nichts ausmacht«, sagte er zu Mrs. Deering. »Was sind wir ihnen schuldig? Wir denken, wir kommen jetzt zurecht. Es wären eigentlich die letzten beiden Nächte gewesen, wo wir Hilfe gebraucht hätten.«
So, so, sagte sie. Dabei bin ich sonst immer rechtzeitig. 8 Pfund.
Ja, gut. Wo hat Paula ihr Kleingeld, Bilge?
Er ging hinaus, um das Geld zu suchen. Und Mrs. Deering beugte sich im Schaukelstuhl vor und riss Paulas Koffer auf, in dem meine ganzen grässlichen Sachen waren. Das Kleid mit dem senffarbenen Zickzackmuster. Der alte Flanellschlafanzug.
So,
sagte sie und lehnte sich zurück. Ich nahm den ganzen Kram, rannte damit aus dem Raum, kam mit einem Haufen schwarzer Kleidung zurück und knüllte sie in den Koffer.
Den Mantel kenne ich, sagte sie. Du sahst zum Anbeißen aus, wie du mitten in der Nacht auf das Moped gestiegen bist.
Ich war kurz davor, in Tränen auszubrechen. Aber da kam Bokes zurück und reichte ihr das Geld und begleitete sie und den Koffer zur Tür. Ich glaube, bis er zurückkam, hat keine einzige Wimper bei mir gezuckt.
Was für ein Horror! Wo habt ihr die denn aufgetrieben? Das war ja die reinste Sycorax. Eine Furie, schrecklich. Die könnte jeden vermasseln, die ist böse.
Dann sagte ich, sofort wieder da. Und ohne mir was überzuziehen, nahm ich 2 von Paulas Einkaufstüten, rannte, so schnell ich konnte, aus der Krankenstation, durch die private Seite, die Stufen hinunter und holte Mrs. Deering ein, als sie gerade an ihrer Bushaltestelle angekommen war. Ich rief, »Hey!« Die breite, schwarze Gestalt blieb stehen.
»Das ist unser Koffer. Der Koffer der Hausmutter. Könnte ich ihn zurückhaben? Ich hab hier ein paar Beutel.«
Erst dachte ich, sie nimmt keine Notiz von mir. Es kam gerade ein Bus und sie lächelte.
»Ich fahr zu meiner Tochter«, sagte sie. »Bisschen Abwechslung.«
»Bitte!«
»Ach, die Mühe macht sie sich. Ich hätte gedacht, du hast nur diese Geschichte im Kopf. Auf und davon sind die beiden. Ja, ja, nach London am ehesten. Da wird man keinen von beiden so schnell finden. Naja, die Familie von ihm war immer schon ein bisschen komisch. Der Vater war Medium und Schwede, aber ein Träumchen von einem Mann. Und die Mutter...«
Der Bus hatte gehalten. Ich schnappte mir den Koffer, schaufelte die Sachen in die Papiertaschen und warf sie in die Gepäckablage, während sich Mrs. Deering an Bord hiefte. Neben einem klebrigen Kinderwagen sah ich die vollgestopfte Tüte mit den herrlich weichen Falten des Zobels.
»Na, richtig hübscher war das, diese neue«,
sagte Mrs. Deering.
»Naja, kann man ihm nicht vorwerfen, was?«
Die Weiterfahrt verzögerte sich, da ziemlich viele Leute aussteigen wollten und Mrs. Deering die Tür blockierte. Während sich alle an ihr vorbeidrängten, beugte sie sich zu mir und sagte,
»Mir entgeht so schnell nichts, mein Kind.«
Ich drehte mich weg und trug den leeren Koffer zurück nach Hause. Dachte nach über ihre Worte, setzte mich in Paulas Wohnzimmer und starrte vor mich hin. Die Haushälterin hatte den Kranken gerade das Abendbrot gebracht und drüben war ein bisschen Unterhaltung im Gange, sogar etwas Gelächter. Allen ging es schon viel besser. Bokes war nirgends zu sehen. Und für mich gab es anscheinend nichts zu essen. Nachher, dachte ich, mache ich mir auf Paulas Herd vielleicht eine Dose Baked Beans warm, was aber nicht geschah. Ich saß weiter da, keine Ahnung wie lange, bis das Telefon klingelte. Es war der Bleistift, der Vater sprechen wollte, ob er bei mir sei. Nein. Später klingelte es nochmal. Es war Puffy Coleman, um Posey Robinson gute Besserung zu wünschen und um zu fragen, ob Vater bei mir sei. Nein. Immer noch saß ich da. Die Geräusche aus der Krankenstation verebbten. Ich ging hinein, räumte auf, löschte das Licht und saß weiter da. Um 9:30 rief Vater an. Er sei drüben beim Direktor, um das Schoolhouse zu übernehmen. Ob Bokes und ich allein zurechtkämen? Klar. Der komische Vogel ist da? Wir kommen klar. Darling, sagte er, zum ersten Mal überhaupt. Ich weiß, dass du morgen Oxbridge hast.
hatte ich ganz vergessen.
Bleib nicht auf. Nicht noch bis spät in die Nacht lernen. Vergiss die Krankenstation.
Allen geht's wieder besser, sagte ich. Sie schlafen alle. Könnte Jack Rose nicht wieder rüberkommen? Bokes hat morgen auch Oxbridge. Rose auch, das weiß ich, aber Bokes ist müde, er hat so viel geschuftet.
Es herrschte Schweigen. Dann sagte er, Jack Rose ist nicht hier, Liebes. Er ist durchgebrannt.
Aber ich dachte, Terrapin sei durchgebrannt.
Jack Rose ist auch durchgebrannt.
Aber sie können doch nicht beide mit Grace Gathering durchgebrannt sein.
Marigold, sagte Vater, ich glaube, ich muss dir etwas sagen. Rose ist mit Grace Mutter durchgebrannt.
Hallo? Sagte er nach einer Ewigkeit.
Marigold, bist du noch da? Du bist jetzt vermutlich ein bisschen schockiert. Ich weiß, ich hätte...
Ich sagte gar nichts.
Plötzlich rief er aus vollem Hals.
Ach, Marigold, in Gottes Namen, finde Paula!
Ich fing damit an, jeden einzelnen Gegenstand in Paulas Zimmer auseinanderzunehmen. Ich begann mit der linken oberen Schreibtischschublade und arbeitete mich langsam nach unten vorbei an der mittleren Schublade. Dann kam die rechte Seite von oben nach unten. Ich fand nichts. Nur Hausunterlagen, Krankenakten, Aufzeichnungen, Handbücher, Kleinkram wie Siegellack, Sicherheitsnadeln und Heftklammern. In einer Schublade fand ich eine Mappe und eine Pappschachtel mit einem Gummiband drum. Und ich öffnete sie ohne Skrupel und fand darin alle möglichen Sachen von mir. Einen roten Ballettschuh. Die hatte ich als Vierjährige bekommen. Daraus wurde nichts. Ich war der reinste Elefant. Eine aufgeklebte Haarlocke auf einer Karte mit der Aufschrift Marigolds Locke, erster Haarschnitt und das Datum. Da war meine Gewichtstabelle zwischen Geburt und drittem Lebensmonat. In der Mappe befanden sich meine sämtlichen, wirklich erbärmlichen Schreib- und Malversuche als Kind. Alles so gut wie unleserlich und ein paar dürftige Zeichnungen. Sie hatte sie als Marigolds Fortschritte bezeichnet. Auch alles mit Datum. Dann waren da meine Urkunden von der Musikschule und mein mittlere Reifezeugnis. Ich hatte mich schon gewundert, wo es abgeblieben war. Und zwei Briefe, die ich ihr vor Jahren mal geschrieben hatte, als Vater und ich 4 Tage in Scarborough verbrachten. Ich fand noch eine andere Schachtel mit ein paar Briefen und schnappte sie mir in der Hoffnung, eine Adresse zu finden. Aber sie waren nur von Vater. Aus Oxford, als er vor Ewigkeiten mal auf irgendeine Altphilologentagung musste. In den Briefen schien es ausschließlich um Organisatorisches zu gehen. Dennoch waren sie liebevoll zusammengebunden mit einer blassrosa Schleife. Als ich mit dem Schreibtisch fertig war, suchte ich überall. In ihrem Schminktisch, ihrem Kleiderschrank, ihrem Bücherregal, ihren Tischschubladen. Ich schaute in alte Handtaschen, in die Schachtel mit den steifen Schwesternkragen. In der ganzen Sammlung von Sachen war nicht mal der Ansatz eines Hinweises auf ihre Herkunft. Es fiel mir auf, dass es von den 17 Jahren ihres Lebens hier kaum Nachweise gab. Keine Dokumente, kaum Bücher. Die verhasste alte Nähmaschine meiner Mutter. Sie schien ihren ganzen Kleiderschrank mitgenommen zu haben. Es war, als ginge man die Habe eines alten Soldaten durch, jemand, der unablässig im Einsatz war, der keine Möglichkeit und kein Bedürfnis hatte, etwas anderes zu tun, als der Sache zu dienen. Aber welcher Sache? Ich legte mich auf eine der leeren Isolierzimmerbetten. Posy hatte drin gelegen, aber ich hatte die Masern schon gehabt und machte mir insofern keine Gedanken. Gegen Mitternacht kam Bokes vorbei. Ich lag auf dem Bett, hatte die Hände hinter dem Kopf verschränkt und starrte an die Decke. »Bilge?« sagte er. »Alles okay? Du solltest schlafen, du hast morgen Prüfungen.«
»Du auch.«
Er legte sich auf das andere Bett.
»Vater ist drüben im Schoolhouse.«
»Ja, ich weiß.«
Weißt du schon das Neueste?
Ja.
So viel Leidenschaft, sagte ich. Ich bin wohl ganz schön blind. Ziemlich unreif für mein Alter. Ich hätte es nie gedacht.
Er stand von seinem Bett auf, kam zu mir rüber, legte sich neben mich, legte den Arm um mich und ließ mit der anderen Hand die Vergleichsmethode zu Boden fallen.
»Diese Schule geht den Bach runter«, sagte er. »Ich weiß echt nicht, was los ist mit den jungen Leuten heutzutage.«
»Mit den jungen Leuten?«
»Bilge«, sagte er. »Warst du sehr schlimm verliebt in Terrapin?«
»Was?«
»Na ja. Er schien immer so besessen von dir zu sein. Was man keinem vorhalten kann, so toll wie du aussiehst.«
Ich schlang die Arme um ihn und dachte, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich mit einem Jungen im Bett bin. Da kannst du mal sehen. Wobei ich keine Ahnung hatte, wem ich damit was beweisen wollte. Ich sagte,
eigentlich war es Jack Rose, bis ich ihn zu Hause erlebt habe. Terrapin habe ich viel zu lange gekannt.
Zu lange?
Mit 12 war er ein Albtraum. Er war genauso hässlich wie ich.
Du und hässlich? Du bist ja verrückt. Wenn du es genau wissen willst, sagte er, hab ich noch nie was Tolleres gesehen als dich.
Toll?
In diesem schwarzen Kleid, im Teehaus, in Durham. Und wie du damit durch die Galiläa-Kapelle marschiert bist, durch den Säulengang mit den Lichtbüscheln.
Ich sagte, ach Bokes, lachend und weinend zugleich.
Bokes nahm mich noch fester in den Arm und setzte feierlich seine Brille ab.
Aber dann trat plötzlich etwas vor meine unbebrillten Augen. Eine Vision von mir, wie ich das schwarze Kleid und den weichen, üppigen Pelz in die Tragetüten stopfe. Liest oder denkt man eingehend nach über die Wurzeln von Kausalität und Zufall, kehrt man immer wieder zurück zum Augenblick des Sehens. Huhn oder Ei? Ich sprang vom Bett. Ich rannte aus dem Raum. Ich floh zu Paulas Koffer und riss ihn auf. Dort, auf der Innenseite des Deckels, war das, was ich die ganze Zeit unterschwellig gewusst hatte. In dicken, schwarzen Paula-Lettern stand dort: Paula Rick, 323 Corporation Road, Budmouth, Dorset.
»Hört sich eigentlich nicht nach einer Farm an?« rief ich zu Bokes rüber, der sehr verstimmt in der Tür auftauchte.
»Wo in aller Welt?«
Ich schrieb auf ein Blatt Papier: »Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Er braucht dich so sehr!«
Adressierte einen Umschlag, fand eine Briefmarke und rannte aus dem Haus zum Briefkasten auf der anderen Straßenseite, der um 7 Uhr früh zum ersten Mal geleert wurde. Dann ging ich zurück und schlief tief und fest in meinem eigenen Bett bis zum Morgen.
Sonja Beiswenger mit der vorletzten Folge von 17 des Romans Tage auf dem Land von Jane Gardam in der Übersetzung von Monika Bark. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Die Lesung ist eine Koproduktion von NDR Kultur, HR2 Kultur und MDR Kultur. Die ganze Lesung finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Australien steht nach dem Terroranschlag mit vielen Toten und Verletzten unter Schock. Zwei Männer hatten am Bondi Beach in Sydney auf Menschen geschossen, die dort das jüdische Fest Chanukka gefeiert hatten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Aline Braun.
Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich laut Polizeiangaben um Vater und Sohn. Der 50-jährige Vater wurde von Einsatzkräften am Tatort erschossen. Sein 24-jähriger Sohn wurde gefasst und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittler gehen von einem antisemitischen Motiv aus. Bei dem Angriff am berühmten Bondi Beach wurden mindestens 15 Menschen durch die Schützen getötet, darunter ein Holocaust-Überlebender und ein 10-jähriges Mädchen. Australiens Premierminister Albanese kündigte an, die Waffengesetze zu verschärfen. Demnach sollen Lizenzen für Waffenbesitzer nicht mehr dauerhaft ausgestellt werden. Man müsse sicherstellen, dass sich manche von ihnen nicht über die Zeit radikalisierten. Felix Klein, der Beauftragte